Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Anna-Lucia Richter.
Immer wieder gern beim Heidelberger Frühling gehört und gesehen. Vor 2 Jahren waren Sie mit einem Schumann-Abend da mit Vertonung von Eichendorff-Texten. Und Sie haben, was damals sehr aufregend war, improvisiert. Diese Lieder, die mit Noten und Text waren, haben Sie dann aufgenommen beim Singen, haben dann darüber frei improvisiert. Und Sie haben das alles zusammen mit Ihrem Begleiter Michael Gees gemacht. Jetzt beim Heidelberger Frühling kommen Sie mit Gerold Huber. Über das Programm reden wir gleich. Ich wollte mal wissen, wie das ist, ob Sie sich ganz speziell auf andere Begleiter jeweils wieder umeinstellen müssen. Oder ist es für Sie einfach, ist ein guter Begleiter, mit dem wir das schon klappen?
Naja, ich habe mit Gerold Huber eben auch schon lange gearbeitet. Wir spielen Liederabende sicherlich seit 6, 7 Jahren zusammen. Von daher ist das keine neue Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Und ich denke, das ist einfach wie in allen Beziehungen zwischenmenschlicher Art. Man stellt sich aufeinander ein und man findet eine gemeinsame Ebene. Und so ist das bei uns auch. Mit Gerold Huber würde ich natürlich nicht improvisieren. Das ist eindeutig eine Sache zwischen Michael Gees und mir. Aber ich singe wahnsinnig gerne Liederabende mit Gerold und finde, dass er das ganz fantastisch macht. Auch gerade Schubert und Wolf habe ich schon viel mit ihm gesungen und freue mich da immer wieder drauf.
Abgesehen davon, dass er fantastisch Klavier spielt und mit Ihnen zusammen auch spielt, gibt es da Besonderheiten, auf die Sie sich dann extra nochmal freuen?
Gerold ist unglaublich begeisterungsfähig. Also er hat so viel Spaß auch in den Proben und dann kommt immer und ja und ach und das Stück ist doch so toll und wie schön, dass wir das im Programm haben. Und das steckt natürlich immer an, diese gute Laune. Und er ist dann wirklich manchmal wie so ein spielendes Kind und hat einfach Spaß, auch Sachen auszuprobieren. Und gleichzeitig ist es immer wieder ganz lustig, wenn man in Proben etwas ausprobiert, kann es ja auch mal passieren, dass etwas mal schief geht. Dafür probiert man es eben in den Proben aus. Und dann ist es immer ganz lustig, wie er sich dann auch über sich selber aufregen kann. Also er ist wirklich mit Herzblut dabei und das ist immer total schön, dass man einfach zusammen Spaß haben kann mit dieser Musik.
Und blindes Vertrauen, nehme ich an.
Das gehört, finde ich, bei einem Liederabend dazu, dass man sich einfach hundertprozentig aufeinander einlässt und dieses Bauchgefühl einfach da ist. Ja.
Als Künstlerin, die Sie ja in der obersten Klasse singen, sind Sie darauf angewiesen, nicht so sehr sesshaft zu sein. Sie müssen also viel reisen. Das passt zum Motto des Heidelberger Frühling 2020, welches heißt unterwegs. Wie gehen Sie denn mit dem Reisen um? Das ist ja sicher nicht immer angenehm.
Naja, das ist vielleicht ein notwendiges Übel unseres Berufs, dass man eben einfach sehr, sehr viel Zeit in Zügen und Flügen und unterwegs verbringt. Gleichzeitig ist es immer wieder auch befruchtend für die Arbeit, weil man eben nicht in irgendwelche Routinen verfallen kann. Man sieht permanent Neues, man lässt sich permanent auf neue Menschen ein, man ist sozusagen dazu gezwungen, offen zu bleiben. Und das, denke ich, kann in diesem Beruf und sowieso allgemein nicht schaden. Und das, was man vielleicht dann vermissen würde, wie Geborgenheit oder dieses Zuhausegefühl, kriegt man ja doch ein ganzes Stück weit über die Musik wieder zurück.
Aber man sitzt manchmal einsam in einem Hotelzimmer. Das stelle ich mir nicht so schön vor.
Sicher, das gehört dazu, gerade manchmal nach Konzerten, wenn nicht irgendwie noch etwas geplant ist oder so, dass man dann plötzlich alleine sitzt, während man vorher vor 500 bis 2000 Leuten gesungen hat. Das gehört einfach dazu.
Kommen wir zum Programm, was geplant ist für den Heidelberger Frühling 2020. Wie ich gelesen und gehört habe, haben Sie das Programm zusammengestellt und haben dem Ganzen auch ein Motto gegeben, was vielleicht auch zu unterwegs passt.
Ja, ich habe das Programm Horizonte genannt. Das ist natürlich, gerade in Bezug auf unterwegs, gehört das ja dazu, dass man immer wieder in die Ferne schaut und man sieht den Horizont. Das ist sozusagen die pragmatische Erklärung. Es geht aber natürlich auch so, dass jeder seinen eigenen Horizont hat, der dann erweitert werden kann durch neue Erfahrungen, vielleicht eben durch unbekanntere Lieder auch als Liederabendbesucher oder durch neue Texte oder durch zwischenmenschliche neue Bekanntschaften. Dieses Horizonte ist also auf verschiedene Art und Weise zu verstehen. Das fand ich ganz interessant an diesem Titel. Und habe dann natürlich Werke ausgesucht, die dieses Thema auf verschiedene Art und Weise auch aufgreifen.
Horizont kann bedeuten Grenze, weiter geht's nicht. Horizont kann aber auch bedeuten Vision, Ziel, man möchte dahin, aber wird's nie schaffen. Welche Version haben Sie gewählt?
Naja, das Spannende ist ja am Horizont, dass man nie dort ankommt, egal wo man hingeht. Selbst wenn man denkt, man geht bis dahin, wo der Horizont ist, dann ist der Horizont wieder genauso weit weg. Und gleichzeitig ist es immer wieder die Motivation, dorthin zu gehen. Das kann man vielleicht als Sisyphus-Arbeit sehen, aber das kann man vielleicht auch als anregend sehen. Und der Horizont sieht auch jedes Mal wieder anders aus, jeden Tag. Von daher finde ich es gerade schön, sich nicht festzulegen, was das bedeutet, sondern dass es immer wieder eine neue Bedeutung hat und eine neue Assoziation hat von einerseits Unerreichbarkeit, andererseits auch Sehnsucht dahin. Es hat etwas unglaublich Poetisches.
Also damit war das Thema gesetzt und dann ging es los, welche Lieder passen zu diesem Oberbegriff. Und da habe ich gesehen, ist herausgekommen von den Texten her durchaus auch etliches von Goethe. Es ist etliches von Italien dabei herausgekommen. Auch Rilke ist dabei. Ist das eine fortlaufende Geschichte oder ist es einfach vom Atmosphärischen her ein Rundum-Angebot?
Ich denke, es sind verschiedene Schnappschüsse und verschiedene Szenen, die jetzt nicht unbedingt einen roten Faden haben in dem Sinne, dass es von A bis Z durchgeht, sondern einfach verschiedene Beleuchtungen darstellt, so dass man eben auch verschiedene Bilder und Darstellungen hat, je nach Dichter, aber eben auch nach Komponist.
Wilhelm Meister ist die große Figur, die sich da wie ein, kann man sagen, bei einem Menschen ein roter Faden durch das Programm zieht, sagen wir mal so. Und Mignon, dieses unbestimmte Wesen, was so viele Assoziationen auch zulässt und bei Goethe ja auch hat. Dieses Lied, dieser Schlager fast, das Land, wo die Zitronen blühen, kann man das ernsthaft noch singen?
Ja, das ist ja das Witzige, dass ich das als einziges Lied auslasse. Also kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Das habe ich nicht. Ich wollte erstens die Balance zwischen den Wolf- und den Schubert-Vertonungen beibehalten und jeweils nur drei machen. Und zweitens fand ich einfach die Dramatik der Wolf-Vertonung von dem Stück für mich gerade noch nicht so ganz passend. Und identifiziere mich auch im Zusammenhang mit diesem Unterwegs und Horizonte doch noch mehr mit dem Nur wer die Sehnsucht kennt und auch mit dem Heiß mich nicht reden. Das fand ich jetzt einfach passender.
Sie sagen, Sie fanden es für sich noch nicht passend. Was bedeutet das?
Das hat nichts mit der Technik zu tun oder mit der Schwere des Inhalts, sondern es ist einfach, ich habe eine innere Vorstellung von Stücken, wie ich finde, dass sie klingen müssen. Und dieses Stück wird gerade im Verlauf dann später mit dem Dahin, doch sehr dramatisch. Und das überlasse ich einfach für ein paar Jahre noch den Kollegen, die einfach dahin schon gewachsen sind. Das ist eine Wachstumssache und meine Stimme klingt da vielleicht einfach ein bisschen zu jugendlich für die Vorstellung Wolfs. Es ist natürlich ganz lustig, Mignon bei Goethe ist natürlich ein 12-, 13-jähriges Mädchen. Das finde ich eben auch sehr spannend. Bei Schubert ist sie, finde ich, wahnsinnig mädchenhaft und sehr ätherisch und sehr überirdisch und jung. Das hört man in der Vertonung sehr stark. Bei Wolf finde ich die Stücke sehr viel weiblicher, sehr viel größer, fraulicher und weiterentwickelter sozusagen. Deshalb finde ich auch sehr spannend, das gegenüberzustellen und diese Unterschiede herauszuarbeiten. Aber man muss natürlich immer gucken, dass es auch zu einem sängerisch einfach passt. Und deswegen habe ich entschieden, das so zu machen. Zumal ich wirklich eigentlich gerne genau die gleichen Texte und Lieder zwischen Schubert und Wolf gegenüberstellen wollte.
Können Sie noch ein paar Worte bitte sagen zu den Rilke-Vertonungen von Anton Webern, wie die da reinpassen?
Natürlich diese Zeit Rilkes, aber auch Weberns, eigentlich aus der Zeit, aus der sie kommen, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Lust am Exotischen, die natürlich auch politisch bedingt war durch die Kolonialisierung und durch die Möglichkeit, jetzt schon etwas einfacher reisen zu können als 50 Jahre zuvor. Dadurch hat man natürlich wahnsinnig mit diesem Charme des Exotischen gespielt. Und das finde ich bei Rilke, schmeckt man richtig in der Sprache, dieses Ausschweifen, dieses immer wieder Suchen. Und das fand ich einfach sehr hörbar. Und da Rilke mich sowieso schon immer fasziniert hat und ich die Kombination mit Webern auch sehr spannend finde, weil Webern auch eine ganz eigene Tonsprache hat, ganz außergewöhnlich eigentlich, weil sie einerseits experimentell ist, aber doch, ich finde, sehr logisch ist und sehr, sehr verständlich ist. Wenn man es gut erarbeitet hat, gibt es, finde ich, keinen Takt bei Webern, wo man sich fragt, warum ist es jetzt so und nicht anders? Und das fand ich einfach eine wirklich spannende Kombination, zumal dann auch in der Kombination mit den anderen Webern-Liedern, mit den Vertonungen aus der chinesischen Flöte von Bethge, also Bethge hat das ja übersetzt aus dem Chinesischen, wo es natürlich erst recht dann wieder um das Unterwegssein und um das Reisen und um das Exotische geht.
Sie sind ja in allen Gattungen Ihrer Sangeskunst zu Hause, Oper, Konzert, Oratorium und Lied vor allen Dingen. Machen Sie das phasenweise, dass Sie eine Liedphase haben, eine Opernphase haben, jetzt, wir sprechen gerade kurz vor Weihnachten, noch im alten Jahr, jetzt vielleicht eher für die Kirchenmusik?
Das ergibt sich eigentlich automatisch. Es ist klar, dass wenn ich Oper singe, ich 6 Wochen Probenzeit vor der Premiere habe und dann die Vorstellungen und dass ich in der Zeit definitiv keine anderen Konzerte mache, weil das wäre rein zeitlich überhaupt nicht möglich. Außerdem finde ich, dass man wirklich im Fokus bleiben muss bei der Sache, die man gerade tut. Von daher ist es klar, dass ich dann automatisch eine Opernphase habe, wenn ich gerade eine Produktion erarbeite. Und natürlich versuche ich dann auch, wenn ich ein Liederabendprogramm erarbeite, das mehrmals singen zu können, weil ich einfach es natürlich schön finde, wenn ein Programm sich entwickeln kann und wachsen kann. Und dann ist das wiederum eine Liedphase. Aber das ist nicht so, dass ich mir 2 Jahre vorher in den Kalender schreibe, von Januar bis März mache ich Lied, von März bis Juli mache ich Konzert und von Juli bis September Oper oder was auch immer, sondern das ergibt sich einfach von selbst eigentlich.
Und Ihre Leidenschaft fürs Lied ist dann genauso groß wie die Leidenschaft für alles andere auch?
Na, das Lied ist schon wirklich was ganz Besonderes für mich. Da bin ich auch irgendwie mit groß geworden. Das kannte ich von zu Hause. Lied und Oratorium war das größte Zuhause in meiner Familie und das war für mich der Anfang. Also ich habe die ersten Jahre im Gesangsunterricht hauptsächlich Lied und Oratorium gesungen und erst später langsam ein bisschen Oper. Und habe auch meine ersten Aufnahmen, die ich mir selber gekauft habe, das war hauptsächlich Lied. Und eben auch, weil ich immer schon so gerne mich mit Gedichten auseinandergesetzt habe, lag es nahe, mich dann auch mit Lied auseinanderzusetzen und mit den Vertonungen. Und von daher hängt da schon mein Herz besonders dran am Lied.
Aber auch an Johann Sebastian Bach, wie ich gelesen habe.
Ja, Bach ist auch einer meiner Götter und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Also ohne Bach könnte ich, glaube ich, gar nicht existieren. Natürlich rund um Weihnachten und Ostern sowieso ein Muss, aber auch im ganzen Rest des Jahres immer wieder für mich ein Gefühl des Nachhausekommens und des seelischen Sich-Ausruhens, sobald ich mit Bach zu tun habe, habe ich einfach das Gefühl, zur Ruhe kommen zu können. Das ist schon was ganz Besonderes.